SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Jetzt ist aber wirklich Endspurt angesagt. Kurz vor der Bundestagswahl haben die Spitzenvertreter aller Parteien im Parlament nochmal im Fernsehen diskutiert. In der sogenannten Schlussrunde von ARD und ZDF. Dabei ging es etwa um Verteidigung und die Ukraine. Vertreter von SPD, Grünen, Union und FDP sprachen sich für Solidarität mit der Ukraine aus. AfD, Linke und BSW lehnten weitere Militärhilfen ab. Gabor Hallas mit den Einzelheiten.
Es war eine hitzige Debatte, in der teilweise alle durcheinander geredet haben. Ein Thema konnte nicht fehlen, wie wollen wir uns in Zukunft verteidigen und woher kommt das Geld? Anlass waren die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump zur Ukraine. Die SPD forderte erneut, dass die Schuldenbremse reformiert wird. Die Union sagte, die Bundesregierung sei isoliert in Europa und nicht genug auf den neuen US-Präsidenten vorbereitet. Und die AfD überraschte mit einer Forderung zur Wehrpflicht. Die möchte die Partei wieder einführen. Vorsitzende Alice Weidel sagte nun aber erstmals, wie lange junge Männer zur Bundeswehr gehen sollten. 2 Jahre. Außerdem ging es in der Schlussrunde um die Themen Gesundheit und Klimaschutz. Hier sagte die Linke, das Klima nicht zu schützen, koste am Ende viel mehr Geld. Die Union nannte das Heizungsgesetz der Ampel ein Fiasko. Beim Thema Pflege forderte die SPD, den Eigenbetrag bei 1.000 Euro zu deckeln. Die FDP kritisierte, dass alle anderen zu viel Geld ausgeben wollen. Sie forderte, dass schon 20-Jährige Kapital für die Pflege ansparen.
Die Schlussrunde also gestern in ARD und ZDF. Und am Sonntag wird dann gewählt. Viele Auslandsdeutsche haben aber immer noch nicht ihre Briefwahlunterlagen bekommen. Darauf weisen zum Beispiel die US-amerikanischen Generalkonsulate hin. Sie hatten extra einen Express-Kurierdienst nach Berlin organisiert. Den kann man aber natürlich nur nutzen, wenn man auch vorher seine Wahlunterlagen bekommen hat. Und die haben bisher nur 46 Wählerinnen und Wähler in den USA erhalten. Viele Auslandsdeutsche erwägen deshalb, Beschwerde einzulegen und rechtliche Schritte. Und wenn wir schon in den USA sind, dann bleiben wir auch da. Die USA begrüßen den Vorstoß für eine europäische Friedenstruppe in der Ukraine. Der nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump, Waltz, äußerte sich im Weißen Haus dazu. Aus Washington, Ralf Borchert.
Waltz bezog sich auf die von Großbritanniens Premier Starmer und Frankreichs Präsident Macron angestoßene Diskussion über europäische Friedenstruppen als Sicherheitsgarantie. Wir begrüßen das, so Waltz wörtlich.
There's been discussions from Prime Minister Starmer and also President Macron about European-led security guarantees. We welcome that.
Das Weiße Haus hat bestätigt, dass Macron am kommenden Montag zu Gesprächen mit Trump in Washington erwartet wird, Starmer voraussichtlich am Donnerstag kommender Woche. Zur Erwartung der Europäer, einen Sitz am Verhandlungstisch zu haben, sagte Waltz, die Europäer sollten mehr anbieten, dann würden sie auch stärker an Verhandlungen beteiligt.
Come to the table with more, if you want a bigger seat at the table.
Der umstrittene Jurist Kash Patel wird neuer Chef der US-Bundespolizei FBI. Der Senat in Washington hat den Wunschkandidaten von US-Präsident Trump mit knapper Mehrheit bestätigt. Aus Washington Nina Barth.
Patel ist umstritten, weil er nicht nur als treuer Trump-Gefolgsmann gilt, sondern in der Vergangenheit unter anderem Regierungsmitarbeitern und Journalisten gedroht hat, sie juristisch zu verfolgen. Und er hat das FBI massiv kritisiert. Dass der 44-Jährige nun genau diese Behörde leiten wird, halten viele für problematisch. Insbesondere die Demokraten befürchten, dass Patel das FBI nach Trumps Willen umbauen wird und dessen politische Gegner verfolgen könnte, was Patel in der Senatsanhörung vor seiner Wahl aber bestritten hat.
Israel hat die Identität von 2 Kinderleichen bestätigt, die von der Hamas im Gazastreifen übergeben worden waren. Es handele sich um die beiden kleinen Söhne der Deutsch-Israelin Shiri Bibas, teilte die israelische Armee mit. Die 3. Leiche sei aber nicht die Mutter der Jungen, sondern eine bislang unbekannte Frau, die auch nicht zu den verbliebenen Geiseln gehöre. Das sei ein Verstoß der Terrororganisation gegen die Vereinbarungen mit Israel, so die Armee. Sie hat auch angekündigt, eine weitere Militäroperation im Westjordanland durchzuführen. Hintergrund sind mehrere Explosionen in geparkten Bussen im Großraum Tel Aviv. Das Büro von Ministerpräsident Netanyahu sprach von einem Einsatz gegen Zentren des Terrorismus. Julio Segador mit Einzelheiten zu den Explosionen.
Nach Polizeiangaben explodierten Sprengsätze in 3 Bussen im Großraum Tel Aviv. 2 weitere Sprengsätze konnten entschärft werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. 2 Busse brannten in einem Busbahnhof im Süden Tel Avivs aus, nachdem sie zuvor abgestellt worden waren. Die Polizei geht derzeit von einer Terrorattacke aus. Am Abend wurden landesweit alle Busse, Straßenbahnen und Züge gestoppt, um nach weiteren Sprengsätzen zu suchen. Der Polizeichef des Bezirks Tel Aviv erklärte, dass es 5 identische Sprengsätze waren, die über Zeitzünder verfügten. Es soll sich nach seinen Worten um improvisierte Sprengsätze gehandelt haben, die möglicherweise aus dem Westjordanland stammen könnten. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Ergebnisse liegen bislang nicht vor.
Fußball-Bundesligist Heidenheim hat das Achtelfinale der Conference League verpasst. Das Rückspiel gegen den FC Kopenhagen haben die Heidenheimer nach Verlängerung verloren mit 1:3. Aus der Sportredaktion Michael Bollenbacher.
Der abstiegsbedrohte Bundesligist kam im heimischen Stadion nur schwer in die Gänge, lag nach 37 Minuten durch einen Kopfball von Tscherka mit 0:1 zurück. Nach dem zwischenzeitlichen 0:2 durch einen verwandelten Foul-Elfmeter von Dix in der 53. Minute kämpften sich die Schwaben zurück. Ein Traumfreistoß von Leo Sienzer zum 1:2 stellte das Hinspielergebnis her. Damit ging es auf dem Schlossberg in die Verlängerung. Die war lange ausgeglichen, ehe sich die Heidenheimer in der 114. Minute einen folgenschweren Abwehrfehler leisteten. Der Mexikaner Huescas war frei durch und überwand FCH-Keeper Frank Feller mit einem wuchtigen Abschluss.
Nicht nur Menschen leisten erste Hilfe im Notfall, sondern auch Mäuse. Das haben 2 aktuelle Studien von kalifornischen Wissenschaftlern beobachtet. Über beide berichtet die renommierte Zeitschrift Science. Antje Sieb kennt die Einzelheiten.
Die haben Labormäuse beobachtet und zwar haben sie eine Maus aus einer Gruppe betäubt und dann geguckt, was machen jetzt die anderen. Und festgestellt, in ganz vielen Fällen kümmern die sich um den Kollegen oder die Kollegin. Sie schnuppern oder lecken an ihm oder ihr und machen Aufweckversuche, beißen sogar mal zu. Und wenn die Forscher der bewusstlosen Maus was ins Maul gesteckt hatten, eine Plastikkugel in diesem Fall, dann haben die Artgenossen das oft versucht rauszuholen, meistens erfolgreich. Was ja sehr sinnvoll ist, damit die Atemwege frei bleiben. Und die Mäuse, denen geholfen wurde, die haben sich im Schnitt auch schneller erholt.
Ja, Käse statt Riechsalz.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen örtlich Regen, später Sonne und Wolken im Wechsel. Die Höchstwerte liegen heute bei 10 bis 17 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Diese Woche haben wir von kleinen und allerkleinsten Parteien schon gehört, die sich für Tierschutz einsetzen oder das ewige Leben, die Themen voranbringen in ihrem Umfeld, ohne die sichere Aussicht, im Bundestag dafür eine große Bühne zu bekommen. Und diese kleinen Parteien hatte es diesmal besonders schwer, denn es war ja alles andere als ein regulärer Wahlkampf, nachdem die Ampelkoalition auseinandergebrochen ist im November. Anne-Kathrin Mellmann hat sich über Wochen angeschaut, was das für die kleinen Parteien bedeutet. Ich habe sie gefragt, wo lagen denn die größten Klippen konkret diesmal?
Na, die größten Hürden waren die verkürzten Fristen dieses Mal. Sie haben es schon angesprochen. Wir hatten ja sonst viel, viel mehr Zeit für den Wahlkampf als dieses Mal. Der Bundespräsident hat ja erst Ende Dezember gesagt, dass er den Bundestag auflöst und hat den neuen Wahltermin festgelegt, auf den 23. Februar gesetzt. In dem Moment konnte dann eigentlich erst alles so richtig starten. Und das bedeutete für die kleinen Parteien, dass sie eigentlich nur etwas mehr über 30 Tage Zeit hatten, erst einmal die nötigen Unterstützungsunterschriften einzusammeln, die sie brauchen, um zugelassen zu werden zu einer Wahl. Also das bedeutet, der Gesetzgeber hat das so vorgesehen, dass die Bevölkerung durch ihre Unterschrift bestätigen soll, dass es sich um eine ernsthafte Partei handelt. Und das waren viele. Also eine Kleinpartei braucht fast 30.000 Unterschriften bundesweit, was natürlich im Winter und dazu in der Weihnachtszeit zwischen den Jahren ganz, ganz schwer zu bewerkstelligen ist, die einzusammeln.
Da kann man nicht nur in der näheren Familie rumfragen. Haben Sie denn bestimmte Strategien vielleicht beobachtet, die diese ganz kleinen Parteien durch diesen kurzen Wahlkampf entwickelt haben?
Na, erstmal haben sie versucht, sich zur Wehr zu setzen. Die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei zum Beispiel, hat eine Verfassungsklage eingereicht für die Lockerung dieser Unterschriftenpflicht, ne, weil sie eben sagt, uns gibt es schon so lange, wir müssen unsere Ernsthaftigkeit nicht jedes Mal wieder neu unter Beweis stellen. Und es gab auch immer wieder die Bitte, die Fristen einfach zu verlängern, dass man mehr Zeit hat, die Unterschriften zu sammeln. Manche sind aber auch einfach kreativ geworden. Die haben dann gesagt, gut, wir versuchen es jetzt online. Wenn wir im Winter in der Feiertagszeit schon nicht an die Leute rankommen, dann bieten wir Ihnen an, dass Sie online zumindest Ihre Unterlagen bestellen können. Denn es muss immer alles noch händisch ausgefüllt sein. Da müssen Unterschriften persönlich geleistet werden. Dann muss alles eingeschickt werden. Aber wenn man an die Leute nicht rankommt auf der Straße, kann man ihnen ja wenigstens die Unterlagen zuschicken. Das haben einige gemacht. Also der Fokus war schon ganz klar. Man hat wenig Zeit, wenig Geld. Und deswegen versucht man sich auf wenige Bestandteile zu konzentrieren, die einem bleiben.
Wie bewerten denn Parteienforscher den Umgang mit den kleinen Parteien in diesem Wahlkampf und bei dieser Wahl?
Na, das ist nicht so ganz einfach. Viele sagen eben, da wird schon ziemlich hart umgesprungen mit den kleinen Parteien. Die Hürden sind ganz schön hoch in der Bundesrepublik für die kleinen Parteien. Und viele glauben eben, dass sich daran in Zukunft etwas ändern dürfte, weil der Druck von unten da einfach steigt. Es werden immer mehr kleine Parteien, also die sogenannten Sonstigen, wie sie dann nachher auftauchen, gewählt. Ne? Ein Abbild der Fragmentierung unserer Gesellschaft und auch der Parteienlandschaft. Und wenn dann immer mehr Menschen kleinen Parteien wählen, dann wird man vielleicht auch eines Tages über die 5%-Hürde nachdenken müssen, die nun mal nötig ist, um in den Bundestag zu kommen.
Es gibt ja auch einige sehr große Parteien bei uns in Deutschland, die alle im Bundestag sind oder manche von ihnen zumindest. Haben Sie da zufällig mal rumgefragt, was die von den kleinen Parteien denken, die entsprechend nicht im Bundestag sind?
Ja, ich glaube, dass sich FDP und Grüne schon auch zu Recht ein bisschen Sorgen machen über die Kleinpartei Volt, die paneuropäische Partei, die ja doch einige Themen besetzt, die die Grünen und die FDP so oder so ähnlich auch haben. Mhm. Nur ist Volt eben viel, viel jünger und wirkt dynamisch und fortschrittlich. Wenige der Großen dürften wahrscheinlich auch über das lachen, was die Partei so verbreitet. Also die Partei, die fällt immer wieder auf durch ihre sehr provokativen Plakataktionen in diesem Jahr zum Beispiel mit dem Plakat, der nächste Kanzler ist ein Arschloch. Also alles unter dem Label Satire. Aber das ist so, dass die Partei dann natürlich keinen Gegner sozusagen auslässt. Also jeder ist mal dran. Ich glaube aber insgesamt ist es eher auch so eine gewisse Ignoranz, solange sie ihnen nicht gefährlich werden. Manchmal vielleicht auch so ein bisschen auch mit Blick auf die Koalitionsbildung. Wie wird sich das weiterentwickeln? Wenn nachher mehr als 10% Sonstige gewählt werden, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Mehrheiten in der Bundesregierung für die Koalitionsbildung.
Was versprechen sich denn diese Parteien, zum Beispiel die Partei oder Volt oder die Tierschutzpartei, tatsächlich ganz konkret von der Bundestagswahl jetzt am Wochenende? Bei den wenigsten wird es ja darum gehen, über die 5% zu kommen. Das schaffen die meisten eh nicht. Also worum geht's?
Na, es geht vor allen Dingen um Wachstum. Da zählt wirklich jede Stimme, um ganz viel Aufmerksamkeit. Jetzt zum Schluss, kurz vor der Bundestagswahl, hat es nochmal einen Streit gegeben, eine juristische Auseinandersetzung. Da ist die Tierschutzpartei vor Gericht gezogen gegen den RBB, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, weil der die Tierschutzpartei in den Diagrammen nicht eigens ausweisen wollte, namentlich. Und die Tierschutzpartei sieht sich dadurch benachteiligt. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat dann entschieden, nein, nein. Also der RBB hat da in diesem Fall Recht. Und das ist natürlich auch wegweisend für andere Sender oder Medien. Volt, die paneuropäische Partei, will deswegen zum Beispiel unbedingt es irgendwie hinkriegen, über die 3% zu kommen, weil sie dann in den Diagrammen zu den Prognosen und am Wahlabend auch extra ausgewiesen würde. Und das schafft natürlich sehr viel Aufmerksamkeit.
Geht es da teilweise auch um Geld?
Na klar, es geht um ganz viel Geld, für die Kleinparteien sehr, sehr wichtig, wo ja vieles mit ehrenamtlichen Mitarbeitern bestritten wird. Also jede Stimme zählt, weil sie gut ist fürs Budget. Es ist so im bundesdeutschen Parteiensystem, dass wenn eine Partei über 0,5% der Zweitstimmen hat, dann hat sie auch Anspruch auf Parteienfinanzierung. Das sind ungefähr 87 Cent ab dann pro Stimme, die sie bekommen kann. Das heißt natürlich dann für die Zukunft, dass sie sich etwas besser aufstellen kann, dass Materialien erstellt werden können, Plakate gedruckt werden, Veranstaltungen organisiert und solche Dinge.
Anne-Kathrin Mellmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Den ganzen Tag fahren heute so gut wie keine Busse und Bahnen im Südwesten. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi zu Streiks in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aufgerufen. Jutta Kaiser mit einem Überblick.
Im Mainzer Stadtverkehr soll es tagsüber zumindest einen Notbetrieb auf einzelnen Linien geben. Im Kommunalverkehr Rhein-Nahe fallen dagegen sämtliche Buslinien aus. Auch bei den Stadtwerken Pirmasens, Kaiserslautern und Trier sind Busverbindungen betroffen, teils fahren aber Regionalbusse aus dem Umland. In Baden-Württemberg sind abgesehen von den Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr zusätzlich Beschäftigte im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen, nicht zu arbeiten. Unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Heilbronn Heilbronn wird es Ausfälle geben, genauso wie in Ulm, Baden-Baden und Konstanz. Hintergrund ist, dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kein Angebot vorgelegt haben. Verdi fordert 8% mehr Geld, mindestens 350 Euro mehr im Monat. In der Tarifrunde im privaten Omnibusgewerbe Baden-Württembergs waren vergangene Woche Verhandlungen gescheitert. Verdi bereitet eine Urabstimmung über unbefristete Streiks vor.
So, jetzt aber wirklich. Der Nationalparkrat entscheidet heute Vormittag über die geplante Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald. Eigentlich sollte der Beschluss schon vor 3 Wochen gefällt werden. Er wurde dann aber wegen Anwohnerbedenken nochmal verschoben. Allerdings, Beschluss bedeutet noch nicht Entscheidung. Heiner Kuhnold.
Der Nationalparkrat kann nur eine Empfehlung aussprechen für oder gegen eine Erweiterung des Parks. Seine Stimme hat trotzdem Gewicht, denn sie wird gehört, wenn im Herbst der Landtag in Stuttgart über das Thema abschließend zu entscheiden hat. Bekommt die Erweiterung heute die Zustimmung des Rates, steigen auch die Chancen bei der Abstimmung im Landtag. Um Bedenken von Anwohnern zu zerstreuen, hatte das Umweltministerium einen 13-Punkte-Plan vorgelegt. Danach sollen für Anwohner etwa besondere Betretungsregeln im Nationalpark Schwarzwald gelten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Gestern Abend die Schlussrunde im Fernsehen. Jetzt geht der kurze kalte Winterwahlkampf auf die Zielgerade. Gedanken dazu von Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Duell, Wahlarena, Farbe bekennen, Schlussrunde. Wer in den vergangenen Wochen Politiker und Politikerinnen nonstop sehen wollte, hat sie bekommen. Um nicht zu sagen, es gab eigentlich gar kein Entrinnen. Noch 2 Tage ziehen die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten über Marktplätze und durch Stadthallen, um ihre Botschaften ans Wahlvolk zu bringen. Dann haben wir es geschafft. Die Kernsätze sind 1000-fach ausgesendet und angekommen. Jetzt noch 2-mal schlafen, dann wählen wir und der Rummel ist erstmal vorbei. Ja, denkste, denn dann ist Fasnacht und spätestens zum politischen Aschermittwoch sind die Top-Stimmungskanonen unter den Spitzenpolitikern alle wieder am Start. Ach ja, und dazwischen gibt's noch ein bisschen Zirkus in der Elefantenrunde. Meine Bitte, auch wenn Ihnen das alles viel zu viel Show ist, das Wählen nicht vergessen.
Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.